Das Magazin Der Spiegel hat über meinen heutigen Gast einmal geschrieben, sie habe Karriere in einem Beruf gemacht, der, Zitat, extrem männerdominiert sei. Zu diesem Zeitpunkt war Dr. Marie-Therese Thiel CEO von RWE Ungarn und war obendrein in der Führungsriege des Konzerns für den Netzausbau in ganz Osteuropa zuständig. Heute ist sie nicht nur Geschäftsführerin des Wirtschaftsnetzwerks Dialog Ungarn, sondern auch Vorsitzende des Westfälischen Landesverbandes des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. In dieser Episode der Chefetage spreche ich mit ihr über ihre beeindruckende Karriere und darüber, wie sie heute die Situation von Frauen in Beruf und Unternehmertum bewertet. Außerdem reden wir darüber, was es bedeutet, in einem anderen Land und in einer anderen Kultur zu arbeiten und wie wichtig es ist, Netzwerke aufzubauen. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich bin Ralf Neugeboren und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben hier gleich mehrere spannende Themen in dieser Episode. Ihr habt das ja im Intro schon ein kleines bisschen gehört, deshalb lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt einsteigen. Ich habe heute eine wirklich beeindruckende Managerin zu Gast. Sie hat ihre Karriere bei RWE begonnen, wo sie in ganz verschiedenen Positionen tätig war. Ich versuche das mal so ein bisschen zu skizzieren, wir steigen da aber gleich nochmal etwas genauer ein, dann mit ihr. Sie ist promovierte Juristin, war zunächst als Justiziarin tätig und ist dann in den operativen Bereich gewechselt und war da unter anderem CFO bei RWE Ungarn, Mitglied des Vorstands bei RWE East und Senior Vice President bei Innogy für das Netzmanagement in Mittel- und Osteuropa zuständig. Und gleichzeitig hat sie immer auch in weiteren Funktionen sich engagiert, beispielsweise als Mitglied des Vorstands und Vizepräsidentin der Deutsch-Ungarischen Handelskammer. Heute ist sie geschäftsführende Gesellschafterin des Wirtschaftsnetzwerks Dialog Ungarn und Vorsitzende des Landesverbands Westfalen, des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. Uff, das war viel. Herzlich willkommen, Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, ganz herzlichen Dank, Live, dass ich heute euer Gast sein darf und für diese beeindruckende Intro. Also das hast du schon super gut zusammengefasst.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe ganz viel weggelassen. Ne? Also das ist, wenn ich mir so angeschaut habe, was bei dir im Lebenslauf drinsteht, da muss man dann erstmal kürzen, weil sonst sind die ersten 10 Minuten schon direkt weg vom Vorlesen. Also das ist echt, ja, beeindruckend.
Ja, das waren 30 Jahre in der Energiewirtschaft und genau wie du das gesagt hast, es waren verschiedenste Funktionen. Heute ist das ja überhaupt nicht mehr en vogue, dass man 30 Jahre bei einem Konzern bleibt. Mhm. Aber ich habe nun mal meine Arbeit dort geliebt. Ich habe das Unternehmen geliebt, verfolge es heute immer noch, weil es ja sehr erfolgreich ist. Und das waren ganz verschiedene Stationen, gestartet als Justiziarin und dann ins Operative hinein entwickelt. Und insofern, ja, vielleicht hätte ich noch größere Karrieresprünge machen können, wenn ich zwischendurch mal das Unternehmen gewechselt hatte. Aber ich bin ganz zufrieden mit meinem beruflichen Werdegang.
Das kannst du auch, ja. Ich glaube, ich würde ganz gerne gleich noch mal ein bisschen genauer wissen, ja, wie das so war und wie so diese Karriere verlaufen ist. Bevor wir das machen, vielleicht mal so ein bisschen die Privatperson Marie.
Ja, also ich bin gebürtige Sauerländerin, lebe in Westfalen und ich habe mein halbes Berufsleben in Westfalen verbracht und die andere Hälfte eben in Ungarn, wie du es schon angesprochen hast, mit der Verantwortung zuletzt für das Netzmanagement in Osteuropa, aber mein Schwerpunkt war immer Budapest. So, und ich bin die älteste von 3 Geschwistern. Meine Eltern sind mittlerweile verstorben. Also ich bin in gewisser Weise so ein bisschen das Familienoberhaupt. Wenn jetzt mein Bruder und meine Schwester das hören, na, werden sie vielleicht ein bisschen protestieren. Aber ja, das ist mir wichtig. Der Austausch mit meinen Geschwistern ist mir wichtig. Den habe ich auch immer, auch während der Zeit in Osteuropa gepflegt. Und auch heute ist das ganz eng. Es vergeht kein Tag, wo wir uns nicht per WhatsApp-Gruppe, per Telefon austauschen. Das ist wichtig. Deswegen, wenn ich gefragt werde, ja, Marie, hast du Familie? Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Familie habe.
Ja.
So, und ich habe einen engen Freundeskreis. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr operativ berufstätig. Das bedeutet, ich habe keinen 9-to-5-Job oder 9-to-irgendwas-Job und das eben jeden Tag, sondern ich kann mir das einteilen, für was ich meine Energie einsetze. Und das ist natürlich eine sehr luxuriöse Situation, der bin ich mir sehr wohl bewusst. Ja, und deswegen pflege ich natürlich Freundschaften und pflege Familie und das ist wunderschön.
Mhm. Und du bist, glaube ich, auch viel unterwegs noch, ne? Also wir haben irgendwann mal ein Vorgespräch geführt, da warst du dann auf Zypern und jetzt bist du in Westfalen, in Münster, glaube ich, gerade.
Ja, so ist das. Ich habe eben ein Haus in Werne, eine Wohnung in meiner Studienstadt Münster, dann auch ein Haus in Nordzypern, also Türkische Republik Nordzypern, und habe eben dort auch eine Freundescommunity, was ich wunderschön finde. Und ich bin natürlich auch noch Ungarn sehr eng verbunden durch mein Wirtschaftsnetzwerk, was ich bearbeite und betreue. Und deswegen bin ich eigentlich so einmal im Monat eine Woche auch in Budapest, um dort eben Dinge vorzubereiten, Menschen zu treffen, Netzwerk zu treffen. Und ich war Vizepräsidentin 9 Jahre der Deutsch-Ungarischen Handelskammer. Und ich bin heute nicht mehr im Vorstand und bin auch nicht mehr im Beirat, weil ich gesagt habe, nein, also ich bin Marie, gebt mir eine Aufgabe, das mache ich für euch sehr gerne, aber ich brauche jetzt keine Titel oder Sonstiges mehr, ja. Und nun mache ich sehr erfolgreich ein Netzwerk Women at DUIHK und ja, also da könnte ich schon allein einen Podcast mitfüllen.
Ja, wäre ja vielleicht mal was für die Zukunft. Ich würde gerne mal zurück auf diesen Teil Karriere kommen. Das ist ja immer etwas, was auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert, weil sie natürlich irgendwie das auch anstreben bei den ganzen Stationen, die du da hattest. Wie würdest du das rückblickend sagen? Hast du Karriere geplant?
Nein, geplant war das nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie sie dann passiert ist. Ja, ich bin Juristin, ja, und die Frage ist jetzt, warum habe ich Jura studiert? Ja, weil meine beiden Eltern Juristen waren, ja. Und ich sehe das heute bei meinen Neffen, dass es sehr, sehr schwer ist, den Kindern eine Orientierung zu geben, was sie denn nun wirklich beruflich machen sollen. Bei mir war das irgendwie klar, das war naturgegeben, ja. Die Tochter studiert auch Jura und zwar in Münster, wo die beiden Eltern auch studiert haben. So, und dann war mir aber sehr schnell klar, ich will keinen klassischen juristischen Beruf, keinen Anwalt, keinen Richter. Mein Papa war Richter. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte einen Beruf, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Natürlich hat man das als Richter auch, ja, aber es stellte sich sehr schnell heraus, dass ich ganz gut darin bin, Menschen zusammenzubringen, einen Konflikt irgendwie zu regeln. Und deswegen bin ich dann ins Gesellschaftsrecht. Das war meine große Leidenschaft. Und da habe ich auch drin promoviert. Und so habe ich dann bei RWE angefangen. Aber auch nur durch einen Zufall, weil ein Doktorand meines Doktorvaters war gerade bei RWE angefangen. Und es war 1990. Und dort war die Vereinigung, die Deutsche Wiedervereinigung. Und RWE brauchte jede Menge Gesellschaftsjuristen. Und dann hat der gesagt, schreib mal eine Bewerbung zu uns hier, sende die mal. Ja, und dann habe ich ganz lange von der Bewerbung nichts gehört. Und dann habe ich den Herrn angerufen, an den ich das schicken sollte. Und er sagte, ja, ich habe so viel zu tun. Die Bewerbung liegt hier bei mir irgendwo unterm Stapel. Aber ganz ehrlich, kommen Sie doch nächste Woche einfach mal vorbei. Jetzt machen wir einfach einen Termin. So, und so ging das los. Und so bin ich bei RWE geblieben. Aber ich glaube, dieses ist bezeichnend für mich gewesen, weil auch später, als ich nach dann Vorstand wurde, 2005, da hat man nicht irgendwie mich gefragt, sondern ich habe gesagt, hallo, hallo, hier bin ich, ja. Dann hatte ich großes Glück 1990 mit den neuen Bundesländern. Da war jede Menge juristisch zu regeln, zu tun. Und ich habe die Gesellschaften akquiriert in Chemnitz, Cottbus und Leipzig waren wir damals. Und 1990 dann, ich war bis dahin nicht einmal geflogen und ich weiß, dass ich eine große Flug an Mädchen aus Westfalen noch nie geflogen. Aber ich musste dann fliegen, weil ich musste dahin und man fuhr jetzt nicht mit dem Auto bis irgendwo, ja.
Klar.
So, und also, ja, bin ich dann nach Berlin geflogen, bin mit dem Zug Leipzig und ich weiß noch, dass ich mit einem Trabant von der Gesellschaft von Chemnitz nach Cottbus gebracht worden bin. Also das waren die Anfänge 1990. Und dann ging es immer weiter. Dann haben wir, wie gesagt, weitere Gesellschaften akquiriert und ich war immer im Gesellschaftsrecht, also in Mergers and Acquisitions unterwegs.
Was ich gerade total schön fand, ist die Aussage, die haben mich nicht gefragt, ich habe hier und Hallo gerufen. Ich will das haben. Weil ich habe mit so vielen, ich glaube, das haben wir schon mal thematisiert hier in irgendeiner der anderen Episoden. Also ich habe sowohl in der Politik, ich habe ja mit unglaublich vielen Politikerinnen und Politikern gearbeitet, als auch jetzt in der Wirtschaft immer wieder erlebt, dass Leute, die extremen Erfolg hatten, danach das so runtergespielt haben und gesagt haben, ja, also ich wurde ja immer nur gefragt und ich wollte eigentlich gar nicht und man musste mich bitten und dann kam das halt so. Und ich habe das immer schon für einen ganz großen Mythos gehalten, an dem wenig Wahrheit ehrlich gesagt dran ist und dass jemand einfach mal sagt, nö, ich wollte das, hallo, hier bin ich. Das finde ich großartig.
So, und genauso ging das eigentlich auch weiter, weil du hast ursprünglich gefragt, war meine Karriere geplant? Also es war nicht geplant, dass ich beim RWE angefangen bin. Das kam durch diesen Zufall. Es war ja nicht geplant, dass es eine Wiedervereinigung gab. Die kam auch und dann wurden eben Juristen gebraucht und zwei Juristen, die anpacken konnten und die Menschen miteinander verbinden konnten. Ja, ich hatte immer schon sehr guten Zugang zu den Arbeitnehmervertretern in unseren neuen Gesellschaften, die mir vertraut haben. Und ich habe dann Konsortialverträge dort verhandelt. Und ja, dann irgendwann habe ich das 15 Jahre wirklich gemacht. Überwiegend war ich dort zuständig für die innerdeutschen Beteiligungen. Mhm. In so einem Konzern wird ständig was umorganisiert und wieder neu geordnet. Und ich war dann sehr stark im Stadtwerkebereich hier in Westfalen unterwegs, habe die Dortmunder Stadtwerke mitverhandelt, die Beteiligung an der GEW in Köln, die Stadtwerke Duisburg, die Stadtwerke Essen. Und da kam mir eigentlich immer wieder zugute, dass ich gut mit Menschen umgehen konnte und die zusammenbringen. Weil wenn man eine Beteiligung kauft, geht es nicht nur um den Kaufvertrag. Es geht auch darum, die zukünftige Zusammenarbeit in Konsortialverträgen zu regeln. Und das war eigentlich meine große Stärke. So, und dann aber irgendwann hatte ich in meiner Abteilung Gesellschaftsrecht die Betreuung der Aufsichtsräte unserer Tochter Gesellschaften und die Betreuung des eigenen Aufsichtsrates einer Tochter von RWE. Wir waren also RWE Energie, das war der sozusagen Downstream-Bereich. Und das war dann so, dass öfter auch mal Unternehmensberater in die Unternehmen kamen und die Organisation durchgeflößt haben. Und es drohte, mein Bereich zerschlagen zu werden, weil er natürlich auf meine Person zugeschnitten war, ne?
Ja.
Und das kriegte ich natürlich mit. Und dann habe ich überlegt, also es ist jetzt eigentlich auch mal an der Zeit, dass du mal rausgehst an die Front. Hier immer, ich war wirklich so Mädchen für alles. Ein Vorstand hat mal gesagt, also man gibt Frau Thiel eine Aufgabe, kaum hat man sich umgedreht, dann ist es schon erledigt. Das war natürlich schön. Und, und deswegen dachte ich auch, ich hätte den tollsten Job im Konzern, ja, weil ich so viel Wertschätzung bekommen habe. Aber das hat mich ja persönlich nicht weitergebracht, immer nur die Aufgaben für alle zu erledigen. Und dann führte ich Protokoll im Aufsichtsrat und dann sagte der damalige Konzernchef, der Aufsichtsratsvorsitzende war, Harry Ruhls, ein Niederländer, ja, Frau Thiel, ich muss mal mit Ihnen sprechen. Sie stehen immer auf allen Potenziallisten, aber keiner weiß, was man mit Ihnen machen soll. Ja, sag ich, dann hätte ich jetzt hier einen Vorschlag, ja. Und dann, weil ich ja ohnehin schon so upset war über die Situation, hatte ich mir natürlich überlegt, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nach Ungarn. Das war für ihn natürlich total überraschend, aber das hatte ich mir schon sehr gut angesehen, weil die Beteiligungsverhältnisse in Ungarn, wir hatten dort Gas, Wasser, Strom, ein Kraftwerk und das musste sowieso neu geordnet werden und das kam mir wieder zugute. Und ich wusste, dass man dort einen CFO sucht. So, nun war ich Juristin. Aber der Herr Ruhls war sehr vorausschauend und den hat das gar nicht geschockt. Hat er gesagt, ja, das ist super, klasse. Das war im Dezember 2004 und am 1. Mai 2005 habe ich in Ungarn als CFO angefangen.
Wahnsinn.
Ja, aber ich habe hier gerufen und alle hatten natürlich Skepsis, insbesondere mein direkter Vorgesetzter, ne, also der war Finanzvorstand und ich war Juristin. Naja, sagt er, dann müssen wir aber erstmal mit Buchhaltung anfangen. Ja, ich sag, dann mache ich das sofort, ich lasse alles fallen und dann müssen wir jetzt sofort Buchhaltung lernen, ja. Ist dann nicht so gekommen, aber diese Jahre in Ungarn, da war ich 5 Jahre CFO, die haben mich natürlich sehr geprägt, weil ich hatte die Aufgaben klassisch Controlling, Rechnungswesen, Finanzen, IT. Hinterher kam Kundenservice dazu und ich war Juristin. Aber die juristische Ausbildung hat mir sehr, sehr geholfen, weil strukturiertes Denken, das haben wir gelernt, auf etwas drauf zu gucken und auf Konsistenz zu prüfen. Und letztendlich musste ich ja als Finanzvorstand den Jahresabschluss nicht selber erstellen. Aber ich musste ihn mitverantworten.
Ja.
Aber da sind die ungarischen Mitarbeiter wirklich so toll gewesen. Ich habe immer da gesessen und habe gefragt. Mhm. Und ich glaube, das haben die noch nie von einem, also das war das erste Mal, dass die eine Chefin kriegten. Die haben, glaube ich, noch nie jemanden Vorgesetzten gehabt, der immer nur gefragt hat. Der gesagt, wie macht ihr das? Erklärt mir das. Und ehrlich gesagt habe ich auch gesagt, Leute, ihr müsst mir helfen. Und die Bitte um Hilfe, also jetzt ne, als Chef gesagt, bitte helft mir jetzt, wir müssen das erfolgreich hintereinander kriegen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Und die haben mich halt getragen, ja. Und ich habe dann sehr, sehr viel gelernt in den 5 Jahren. Und so dass mich dann mein damaliger Vorgänger, der da CEO war, aber der dann in Ruhestand ging, selbst als CEO vorgeschlagen hat. Und eigentlich wollte ich nur mal so 3 Jahre in Ungarn bleiben und da sind 15 raus geworden.
Ja, manchmal kommt es dann anders, als man denkt. Ich muss gerade ein bisschen denken an eine Episode, die wir irgendwie vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Und zwar mein Kompagnon Ralf Lautermann und ich. Ralf war ja Vorstandsmitglied bei Mars. Und ich habe ihn mal in einer Folge gefragt, wie flexibel muss man eigentlich sein, wenn man Karriere machen will? Und er hat dann so ein bisschen berichtet, dass er auch in ganz unterschiedlichste Sachen reingeworfen ist und dann halt gesagt hat, ja, habe ich nicht gelernt, dann eigne ich es mir halt an und ich muss es ja auch vor allem verantworten und die Leute anführen und nicht selber machen. Und dann wurde er plötzlich irgendwie zuständig für IT und Technik, was so gar nicht sein Bereich war und hat er halt gemacht. So,
ja, aber das hört sich jetzt so leicht an. Ich habe natürlich Blut und Wasser geschwitzt an vielen Situationen. Ja, wir haben für Leute, denen das was sagt, wir haben eine Umstellung des Abrechnungssystems während der Zeit gemacht und dann klappte das nicht sofort. Mhm. Dann war plötzlich kein Geld mehr auf den Konten. Dann haben wir ein Projekt Waste the Money gestartet. Ja, aber ich habe dann, ich meine, das war eine Konzerntochter. Es war jetzt nicht ein Konzernvorstand. Ich war Vorstand der Konzerntochter. Aber immerhin hatten die Stromgesellschaften ungefähr 3000 Mitarbeiter zu der Zeit. Und es kam dann noch ein Kraftwerk dazu, auch nochmal mit 2000 Mitarbeitern, so dass ich an konsolidierten Unternehmen für ungefähr in der Spitze war ich für 5000 Mitarbeiter verantwortlich. Mhm. Und das ist schon ein Job. Eben habe ich sowas gesagt, 9-to-5, das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Und das ist auch 7 Tage die Woche und das muss man wollen.
Ja.
Vorstandsvorsitzende, das gibt man nicht an der Garderobe ab. In dem Kraftwerk sind auch des Öfteren Arbeitsunfälle passiert und in der Stromversorgung natürlich auch. Mhm. Ja. Und egal, ob man jetzt das mitverschuldet in dem Sinn hat, ja, nein, man ist dafür verantwortlich und man muss im Konzernvorstand Rede und Antwort stehen. Keine angenehme Aufgabe,
das
aber
brauche ich, ja.
Und es geht einem ehrlich gesagt auch wirklich unter die Haut, wenn man dann denkt, oh shit, jetzt schon wieder ein tödlicher Unfall, ja. Und da hängen ja Familien dran und Mitarbeiter auch, Kollegen und also das ist nicht immer nur Ponyhof, ja?
Ja, das glaube ich.
Aber man lernt und man wird auch runder in der Persönlichkeit und ja, man lernt auch mit verschiedenen Situationen besser umzugehen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich junge Chefin war, wenn wieder eine Mitarbeiterin zu mir kam und sagt, ja, sie ist nun schwanger und dachte ich immer, oh shit, ne? Und das hat man mir wahrscheinlich auch angesehen. Aber mit der Zeit habe ich dann völlig anders reagiert und habe gesagt, eigentlich je nachdem, wie nah mir die Mitarbeiterin stand, ihr gratuliert, ihr sie in die Arme genommen, gesagt, Mann, wie toll und, ne, so wächst man auch als Führungskraft von Abteilungsleiterin hinterher bis zu einer größeren Chefin. Natürlich, wenn man für mehrere Mitarbeiter verantwortlich ist, kann man das auch viel einfacher ausgleichen und viel einfacher regeln. Ja, aber die Empathie für Mitarbeiterschicksale, die habe ich die Erfahrung gemacht, die wächst eigentlich, je länger man Führungskraft ist, weil man lernt, damit umzugehen.
Schöne Aussage, weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass das auf der einen Seite gerade ja neue Führungskräfte auch total überfordert, vielleicht auch dann zu Problemen führt, aber einfach mal zu sagen, hey, auch da muss ich reinwachsen. Die Ehrlichkeit für sich selber auch zu haben, das ist, glaube ich, eine starke Botschaft, ja. Zum Thema Lernen hätte ich dann nochmal eine Frage. Du hast jetzt so ganz selbstverständlich gesagt, da gehe ich halt nach Ungarn. So, jetzt ist ja Ungarn jetzt nicht London oder Paris oder irgendwas, was man in der Schule schon dreimal in der Sprache gelernt hat und man kommt mit dem Abi raus und hat Englisch und Französisch drauf. Jetzt geht man nach Ungarn. So, hattest du vorher schon irgendwelche Kenntnisse dazu? Hast du Ungarisch gesprochen? Sprichst du heute Ungarisch? Wie sieht das aus?
Also, da ich ja für Beteiligungsbetreuung zuständig war in der Konzernzentrale, kannte ich natürlich unsere Beteiligung. Ich habe Beteiligungsbetreuung so verstanden, dass ich nicht in Essen am Schreibtisch sitze und irgendwelche Telefonate führe und Mails schicke, sondern dass ich wirklich, ich sag mal, meinen Hintern, sag ich mal, zu der Beteiligung hinbewege und dort mit den Kollegen spreche, mich bekannt mache bei den Mitarbeiterinnen, den Teamassistenten der Führungskräfte. Dadurch geht dann hinterher die Zusammenarbeit wie geschmiert. So, und auch in Ungarn war ich natürlich, ja. Ich war 1996, haben wir dort die Beteiligung erworben. Und zu der Zeit so ungefähr war ich zum ersten Mal in Ungarn, weil damals in Hauptversammlungen gab es überhaupt noch Präsenzhauptversammlungen. Und man schickte jemanden dahin mit Vollmacht, der dann gestimmt hat. Das passiert heute alles nicht mehr. Aber ich bin als Zuständige für die Beteiligungsbetreuung dorthin gereist und habe das Stimmrecht des RWEs in diesen Hauptversammlungen ausgeübt. Also kannte ich die Gesellschaften. Aber ich muss zugeben, dass es nochmal eine ganz andere Frage ist, wenn man sein Berufsleben dahin, ob man da einmal hinfliegt für 2 Tage oder ob man sein Berufsleben dort fortsetzt, ja. Insofern, ja, das ist richtig. 2005 musste ich überlegen, traust du dir das zu, aus dem kuscheligen Westfalen in die Großstadt Budapest, ja, andere Sprache, andere Profession. Ich war ja schließlich Juristin und war nicht mit den Finanzthemen so vertraut. Anderes Umfeld, andere Wohnung. Mhm. Aber ich hab's gemacht, weil ich wollte. Ich wollte raus aus diesem Stabsjob und rein in eine operative Verantwortung. Und das hat auch alles super geklappt. Und nein, Ungarisch spreche ich bis heute nicht. Mhm. Ich habe natürlich, als ich dann 2005 da ankam, hat man natürlich Sprachunterricht genommen und hatte auch sehr gute Vorsätze. Aber so wie das mit den guten Vorsätzen ist, heute Morgen habe ich zufällig auf ein To-Do-Zettel von 2006 geguckt. 27. Dezember 2006. Da sind einige Aufgaben drauf und da steht Intensivkurs Ungarisch. Also von diesen Aufgaben sind viele abgearbeitet. Es stand zum Beispiel auch drauf, alle einzelnen Weinflaschen im Keller aufgebrauchen. Das habe ich geschafft. Aber das mit dem Ungarischlernen ist immer noch offen. Da sind immer noch ein paar Listen heute aktuell. Aber ich bin auch in Ungarn ohne durchgekommen. Mhm. Erstmal waren sehr viele Mitarbeiter deutsch, sind sehr deutschaffin. Aber wir haben halt über die Jahre hin Englisch als Unternehmenssprache eingeführt. Das war für mich natürlich 2005 auch eine Herausforderung. Ich hatte nur Schulenglisch. Ich war nie im Ausland gewesen. Aber wenn man sich miteinander verständigen will, dann geht
dann
das.
Dann klappt das, ne?
Ja. Dann klappt das, ja. Und hinterher, ich war ja dann für ganz Osteuropa zuständig und wir hatten eine RWE East. Und wenn wir mit Polen, Tschechien, Slowakei zusammenarbeiten wollten und haben wir viel getan, mussten wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ja, und da war Englisch das Richtige und dann wurde Englisch als Unternehmenssprache. Und fast alle Führungskräfte und auch die Abteilungsleiter darunter sprachen hinterher Englisch, ja.
Ja.
Und auch diejenigen, mit denen ich in der Wirtschaft zu tun hatte, das waren natürlich meine Kollegen aus der deutschen Wirtschaftscommunity, die sprachen natürlich Deutsch, also bei der Handelskammer und in der ungarischen Administration und Regierung sind sehr viele sehr sprachgewandte Minister, Staatssekretäre bis heute. Also die sprechen alle Deutsch oder Englisch. Es wäre natürlich toll gewesen, Ungarisch. Aber es hat mal ein Staatssekretär einen sehr großes Kompliment mir gemacht. Der hat gesagt, ja, Marie, ja, wir wissen, du kannst kein Ungarisch, aber du denkst Ungarisch und deine Seele ist Ungarisch. Also das von einem eingeborenen Ungar zu hören, also da war ich sehr stolz drauf. Ja, ja.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Um mal einen ganz anderen Aspekt reinzubringen, ich habe einen Artikel im Spiegel gefunden. Da wird so schön geschrieben, wird eingeleitet über erfolgreiche Managerinnen. Und dann wird geschrieben, dass du in einem Beruf, der, ich zitiere mal wörtlich, extrem männerdominiert sei, Karriere gemacht hast. Würdest du das heute auch noch so beschreiben? Und wie hast du dich da durchgesetzt, wenn das so ist?
Ja, das ist in der Tat so. Die Energiewirtschaft ist heute noch männerdominiert, obwohl da schon riesen Fortschritte gemacht worden ist. Aber man muss sich jetzt mal nach 1990 zurückversetzen. Ja, da war die Welt eine ganz andere. Und ja, das war männerdominiert. Das hat mich aber nie gestört. Ich habe sehr, sehr gut mit Kollegen zusammengearbeitet. Und ich bin von sehr vielen Kollegen, Vorgesetzten auch gefördert worden. Mhm. Also ich habe es nie als Belastung empfunden. Im Gegenteil, es hat mir Freude bereitet mit Kollegen. Das war aber auch egal, ob das Kolleginnen oder Kollegen waren, ja, zusammenzuarbeiten. Und ja, letztendlich habe ich mich ja dann auch so sehr für Frauennetzwerke eingesetzt, weil ich natürlich gesehen habe, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Wie bei allem im Leben gibt es nicht nur Positives und alles ist wunderbar. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Das Negativbeispiel zum Beispiel ist 2005, also auf die Vorstandsposten in den Tochtergesellschaften in Deutschland standen die Männer Schlange. Da wäre ich nie hingekommen, ja. Ich musste schon einmal diesen Zeitschritt machen, eine Nische entdecken und sagen, hier, da möchte ich hin. Was sich natürlich im Nachhinein als Glück erwiesen hat. Und ich habe da meine wirklich berufliche Erfüllung gefunden. Aber das wusste man ja vorher nicht, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf Ungarn zurückkomme, so landläufig ist das verbunden mit einem Macho-Land. Das ist es aber nicht, ja. Ich habe nirgendwo so viel Wertschätzung von Kollegen erfahren wie da. Jetzt muss man dazu sagen, ist ja auch immer die Frage, wie man in den Wald hineinruft, so kommt's heraus. Ja, ich habe das als selbstverständlich genommen. Ich habe auch nicht nur heiße Luft erzählt, sondern wirklich Hand und Fuß. Und was ich gesagt habe, da konnten sich dann auch meine Partner drauf verlassen. Mhm. Verlässlichkeit, ja, also das ist auch ein großer Wert. Also insofern, ja, Männer dominiert, ja. Aber ich bin da ganz natürlich mit umgegangen und habe mich behauptet, ohne dass ich besonders ja männliche Züge angenommen habe. Im Gegenteil, ich habe es immer genutzt, eine Frau zu sein. Ich trage also normalerweise sehr farbige Kleidung. Mhm. Jetzt nicht als bunter Vogel, aber schon irgendwie so, dass man auffällt. Und wir hatten dann Führungskreistreffen Anfang der 2000er Jahre. Da gehörte ich erstmal überhaupt dazu. Als junge Juristin werden sie zu sowas gar nicht eingeladen. Aber wenn ich dann im Leo-Kostümchen oder schwarzer Rock und rosa Blazer was gesagt habe, und ich habe immer was gesagt, was vielleicht auch nicht ganz so doof war, ja, dann erinnerten sich natürlich alle daran, als ans letzte Jahr, da war die junge Kollegin aus der Konzernzentrale und so. Ja, man muss schon auch ein Zeichen setzen. Und das empfehle ich auch jungen Frauen heute, wenn sie irgendwo auf Panels eingeladen sind, geht bitte nicht im grauen Hosenanzug dahin. Das mag noch so korrekt sein, aber überlegt euch, ob ihr nicht einen roten oder einen pinkfarbenen oder sonst was im Bilder senden Botschaften.
Absolut, das ist ja eine der Sachen, die beispielsweise auch bei Angela Merkel immer so hervorgestochen hat, wenn diese Gruppenfotos der Staatslenker dieser Welt alle in ihrer gleichen Uniform in dunkelblau, grau oder schwarz und dann Frau Merkel in ihrem, je nachdem welche Farbe es dann war, Kostüm in der Mitte.
Genau.
Ja, das war immer sehr, sehr auffällig, ja.
Und sie ist ja viel kritisiert worden. Ich finde es schön, dass du dieses Beispiel bringst. Sie ist viel kritisiert worden, aber ich konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil sie war so ein bisschen wie ihre Rüstung.
Ja.
Das war immer eine schwarze Hose und ein sehr farbiges Oberteil. Und okay, die Schuhe hätte ich ihr was Besseres empfehlen können. Aber ich habe das sehr gut verstanden.
Ja.
Ja, weil wenn du, das ist wie eine Rüstung. Und ich hatte auch solche Rüstungen. Weißt du, immer nach dem gleichen Muster angezogen. Da braucht man morgens nicht viel drüber nachzudenken, weil man hat halt die Termine im Kopf, was zu lösen ist. Da kannst du nicht noch dir überlegen, was passt jetzt wie zusammen und so weiter. Und man hat mehrere solcher Auswahl und dann greift man einfach dazu und fertig ist, ja?
Ja, So, machen Männer ja auch mit ihren Anzügen, ja, die immer gleich, ja, aussehen. Ne? Also von daher.
Und dann wurde natürlich mit der Zeit wurde auch im Businessleben das Ganze etwas mehr casual, ja.
Ja.
Und dann konnte man auch ein bisschen lockerer, man konnte auch mal mit einem Pullover oder einer Strickjacke irgendwo hingehen. Aber ich muss sagen, ich habe immer, wenn ich zu bestimmten Runden gegangen bin, mich irgendwie, wenn ich da nur in einer Strickjacke saß, auch wenn sie noch so teuer und noch so schön war, unter beanzugten Herren habe ich mich irgendwie unangezogen gefühlt.
Ja.
Und da muss man schon, ne, auf eine gewisse Rüstung achten.
Was würdest du Frauen heute raten, die in so einem Unternehmen Karriere machen wollen? Also auch Sichtbarkeit. Du hast gerade so in dem Nebensatz gesagt, ich habe immer etwas, ja, beigetragen. Ich habe immer mich gemeldet. Ich habe immer etwas gesagt. Wäre das auch so ein Ratschlag, den du geben würdest? Werdet sichtbar, oder?
Ja, werdet sichtbar auf jeden Fall. Und da gibt es heute ja ganz andere Möglichkeiten, als es in den 90er Jahren oder 2000er Jahren gab. Sichtbar werden, aber nicht um jeden Zweck auf Social Media zum Beispiel sichtbar werden, sondern auch wirklich in der analogen Welt.
Mhm.
Ein Netzwerk ist ab einer bestimmten Position unerlässlich, sowohl das unternehmensinterne Netzwerk, aber auch das unternehmensexterne Netzwerk. Also ich sage immer, heute ist nicht Vitamin B entscheidend, sondern Vitamin N. N für Netzwerk, ja.
Schöner Satz, ja.
Ja, weil man wird ja auch für das eigene Unternehmen umso wertvoller, je mehr Beziehungen man in der Branche hat, in dem eigenen Unternehmensverbänden oder eben auch darüber hinaus. Also sichtbar werden, dann aber auch immer extra beitragen. Das ist aber bei Frauen nicht anders als bei Männern, ja. Wer nur den eigenen soll, nur die Pflicht erfüllt, ja, das ist auch gut. Solche Menschen braucht man auch.
Ja.
Aber wenn man wirklich führen will, ja, und wenn man wirklich Verantwortung übernehmen will, also ich rede eigentlich weniger von den Positionen, sondern von der Verantwortungsübernahme.
Ja.
Dann muss man einen extra Schritt gehen. Frauen empfehle ich, sich zunächst mal eine Expertise in irgendeinem Bereich zu erarbeiten. Bei mir war es das Gesellschaftsrecht, die Konsortialverträge, die Gesellschaftsverträge, die Unternehmenstransaktionen. Ja, so, das kann aber auch das Steuerrecht sein. Irgendetwas muss man als Professur haben.
Mhm.
Also jetzt nicht Professortitel, sondern wirklich als Handwerk haben. Und daraus hinaus kann man sich dann in andere Bereiche entwickeln, wie ich das ja auch gemacht habe. Aber ich hatte immer mein gelerntes Rüstzeug und stand immer für meinen gelernten Bereich. Und das empfehle ich auch. Also erstmal irgendetwas haben, wo ich Expertin drin bin, wo ich auch gefragt werde, ja, wo im Unternehmen weiß, aha, die und die ist Expertin da drin, fragen wir die doch. Und dann kann man sich darüber hinaus entwickeln.
Aber entwickeln bedeutet, so wie du das beschreibst, auch in jedem Fall, ja, viel Arbeit, viel tun, viel machen und nicht erwarten, dass einem die Sache zugeflogen kommt. Weil das ist ja etwas, was ich immer so das Gefühl habe, dass heute das so ein bisschen immer kolportiert wird. Die Zeiten sind vorbei, indem man rund um die Uhr arbeitet und heute ist alles anders, Work-Life-Balance. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich so, oder?
Nein. Das mag sich in Nuancen verändert haben. Und dazu, ja, habe ich auch meinen Gedanken, die sind nicht immer Mainstream, wenn man die äußert, ja?
Ich auch nicht, ja.
Nein. Aber ich sage mal, ohne Anstrengung, ja, ist wie überall im Leben. Im Sport ist das so, das gilt auch für den Beruf. Ohne Anstrengung erreichst du nichts.
Ja.
Das schließt ja nicht aus, dass man eine Life-Balance hat, ja? Ich habe meinen Beruf auch nie als Bürde empfunden.
Ja.
Weil ich habe so viele Freunde dort gewonnen und ich bin ja jetzt pensioniert, bin ich ja eigentlich, ja. Und ich habe aber immer noch aus meiner beruflichen Zeit Freunde und ich bin nie einsam. Also von daher so etwas, was einen dann länger begleitet, ja, das ist ja auch etwas, was man mitnimmt aus dem Berufsleben.
Ja. Was ich immer mehr denke, ist, ja, dieser Spruch von der Work-Life-Balance, das ist schon ganz richtig, aber nur solange man keinen weitergehenden Anspruch hat und für sich eher Beruf etwas ist halt, um den Lebensunterhalt zu verdienen und man das aber so ein bisschen abtrennt. Aber in dem Moment, wo man wirklich Führung übernehmen will, wo man etwas erreichen will, wo man unternehmerisch tätig werden will, da ist es ein Grundproblem, wenn man überhaupt eine Trennung macht zwischen Work und Life, weil das eigentlich ineinander verfließt und dann gibt es keine Balance mehr, sondern dann gibt es nur, ja, sein Leben.
Ja, Unternehmerinnen aus Leidenschaft, kann ich genau. Da nur sagen. Ja, das ist der Leitspruch des Verbands Deutscher Unternehmerinnen.
Wunderschönes Stichwort, um da mal hinzukommen. Du bist Vorsitzende des VDUs in Westfalen. Das ist ein Verband, der sich ja darum kümmert, Unternehmerinnen eine Stimme zu geben, sie zu vernetzen. Habe ich das so richtig?
Ja, genau. Also der Verband Deutscher Unternehmerinnen ist der älteste Unternehmerinnenverband in Deutschland. Mhm. Wir werden dieses Jahr 70 Jahre alt. Unser Verband wurde 1954 gegründet in Köln von den Gründungsunternehmerinnen, ja, die eben dem weiblichen Unternehmertum in diesen Aufbaujahren eine Stimme geben wollten. Mhm. Und das ist eigentlich immer noch unser Leitspruch. Neben dem Netzwerken ist die Stimme des weiblichen Unternehmertums auch die politische Stimme unseres weiblichen Unternehmertums. Das sind die beiden Hauptsäulen des Verband Deutscher Unternehmerinnen. Und der ist organisiert in 16 Landesverbänden. Westfalen ist einer davon. Jetzt ist es Zufall, dass es 16 Bundesländer gibt und 16 Landesverbände. Es ist aber nicht 1:1. In Nordrhein-Westfalen sind es Rheinland, Ruhrgebiet und Westfalen. Mhm. Aber Westfalen ist auch schon groß genug. Das geht von Osnabrück, Münster, Bielefeld bis runter nach Siegen. Und deswegen führe ich das auch nicht alleine, sondern ich habe eine Co-Vorsitzende, Stefanie Gräfin von Westfalen, die sitzt in Bielefeld, ich sitze im westlichen Teil. Also wir machen ein Sharing, ein Co-Vorsitz, ja. Und wir haben auch noch eine Stellvertreterin und insgesamt sind in diesem Vorstand 9 Kolleginnen, die alle ehrenamtlich daran arbeiten. Das ist eines meiner Themen, denen ich mich nach meinem operativen Berufsleben gewidmet habe, neben der Verbindung Deutschland-Ungarn, eben auch Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft. So, und deswegen bin ich teilweise freiberuflich tätig in diesem Wirtschaftsnetzwerk Deutschland-Ungarn und als Kuratorin der Universität Miskolc und als Aufsichtsrätin und eben ehrenamtlich tätig im Verband Deutscher Unternehmerinnen und daneben noch in einem Verband, der sich für die Wirtschaftskraft Westfalen stark macht, nämlich Westfalen e.V. Da bin ich Mitglied im Vorstand mit den Regierungspräsidenten gemeinsam aus Münster, Detmold und Arnsberg. Da bin ich dann für die Wirtschaftsthemen zuständig. Hört sich jetzt viel an, ist auch viel. Wir organisieren in allen Bereichen Veranstaltungen, aber das ergänzt sich gegenseitig. Also es ist immer eine Symbiose. Ja? Mhm. Ich war beispielsweise mit dem Vorsitzenden des Westfalen e.V., das ist Manfred Müller, ein ehemaliger Landrat aus Paderborn, war ich beim Präsidenten der Technischen Hochschule OWL, Herrn Professor Kral, am letzten Freitag. Natürlich haben wir Veranstaltungen von Westfalen e.V. besprochen, aber da ergab sich natürlich auch ein toller Ansatzpunkt zu den Frauen in MINT-Berufen, weil die Universität dort sich besonders engagiert und Pilotprojekte hat. Also den Pfad werde ich sicherlich weiterverfolgen. Zudem ist die Technische Universität sehr engagiert im Entwickeln von autonomen Fahren und so weiter. Das passt wieder zu meinem Wirtschaftsnetzwerk in Ungarn, wo ich ihn, den Professor, mit Kollegen vernetzen werde. Also das bedingt sich eben gegenseitig. Wenn man einmal in diesem Denken drin ist, dann denkt man vernetzt, dann denkt man strukturiert. Und ja, auch im Unternehmen haben wir ja eine Matrixorganisation gehabt. Wir hatten eben lokale oder internationale Konzerngesellschaften, aber wir hatten natürlich auch funktionale Einheiten. Ja, und hinterher war ich ja zuständig, Netze Osteuropa, dafür war ich funktional zuständig in Personalunion als Vorstandsvorsitzende der Konzerngesellschaft in Ungarn. Und das musste man auch immer übereinander bringen. Und genauso ist das eigentlich bei dem Verband. Wir haben 16 Landesverbände, aber wir haben daneben 3 hochrelevante Kommissionen, nämlich die Wirtschaftskommission, die MINT-Kommission und die internationale Kommission.
Ein schöner Dreh eigentlich, ne? Dass du von der Zuständigkeit für die Energienetze zur Vernetzerin geworden bist.
Ja.
Könnte man eigentlich auch was draus machen, ne?
Habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber ja, das stimmt.
Ja, Netzwerk ist tatsächlich so ein Thema, was, glaube ich, du hast ja gerade schon gesagt, Vitamin N wird ganz häufig extrem unterschätzt. Und ich glaube, für viele, die zwar irgendwie in ihrem Bereich extrem gut sind und eine gute Arbeit machen, aber es eben nicht schaffen, sich zu vernetzen, ist das dann der Grund, warum sie ja nie den nächsten Schritt machen können. Von daher, dieses Vernetzen ist etwas, was ja einen unglaublichen Wert darstellt. Und du sagtest gerade so schön, was auch eine Führungskraft wertvoller für das Unternehmen wieder macht. Und das wird häufig, glaube ich, immer noch total unterschätzt.
Ja, das ist so. Und letztendlich muss man ja auch mal überlegen, wie sehr es einem helfen könnte im Vorankommen, wenn eben zwei Vorstände oder Vorstandsvorsitzende sich treffen und über ihre Branche reden und sagen, ja, ich habe auch gesehen mit Frau XY aus ihrem Unternehmen sind meine Mitarbeiter schon im Gespräch. Und das und da ist LinkedIn, was es heute als Unterstützung eben dafür gibt, ja. Total hilfreiches Instrument. Letztendlich haben wir beiden uns auch darüber gefunden, ja.
Ganz genau.
So, ja. Das ist so wertvoll, ja. Ich habe mal gehört, das, was dein Profil ausmacht, ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist.
Genau, das ist eine schöne Zusammenfassung, ja, absolut. Und das kann man steuern, aber das kann man versuchen zu gestalten und zu beeinflussen. Und das ist ja genauso wichtig wie so manche Sacharbeit nebenbei, ja. Jetzt ist ja nochmal, um den VDU wieder reinzubringen, das Thema Frauen und Unternehmertum etwas, was ja leider in Deutschland immer noch nicht so stark ist, wie es vielleicht sein könnte oder sein müsste. Ich habe vor anderthalb Jahren hier im Podcast die Dr. Alexandra Kohlmann gehabt, die ist CEO von den Rowe Mineralölwerken und auch dort teilweise Inhaberin.
Und auch im VDU engagiert.
Ja. Genau, im VDU engagiert. Ja. Und die hat von einer Weile bei LinkedIn geschrieben, ich bin eine von nur 14%, denn 86% aller Geschäftsführer in Unternehmen des produzierenden Gewerbes, also in der Industrie, seien Männer. So, das ist ja irre. 14%.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich die 14% als Basis bezogen, aber insgesamt ist es natürlich richtig, dass Unternehmerin, und ich denke, sie ist ja, also Alexandra ist geschäftsführende Gesellschafterin, ja?
Genau.
Deswegen ist sie ja Unternehmerin. Es geht ja jetzt nicht um angestellte Geschäftsführerin, sondern eigentumsgeführte Unternehmen. Und ja, ganz sicherlich Nachfolgerinnen, und sie ist eine Nachfolgerin. In dem Familienunternehmen gibt es noch sehr wenig und insbesondere auch Unternehmerinnen, also die selber ein Unternehmen gründen, gibt es auch in Deutschland zu wenig. Aber ich komme jetzt nochmal zu den Nachfolgerinnen, was ja ein Riesenfeld ist und wo Riesenchancen für Frauen bestehen. Und es gibt sowohl die interne als auch die externe Nachfolge. Und der VDU verleiht den She Succeed Award. Das ist ein Nachfolgepreis. Ich glaube, es ist in dieser Art der einzige in Deutschland. Unser lieber Wirtschaftsminister Herr Habeck ist der Schirmherr. Aber den gab es auch schon vor Herrn Habeck, den Preis. Und der wird verliehen für die interne Nachfolge, die externe Nachfolge und, was ich sehr wichtig finde, für den Wegbereiter. Das heißt, denjenigen, der eben den Weg bereitet hat oder diejenige, die den Weg bereitet hat für die Nachfolge. Und der wird einmal im Jahr verliehen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 23. Februar. Also noch kann man Kandidaten nominieren. Sehr viel Informationen dazu gibt's auf unserer Webseite. Bisschen Werbung muss jetzt sein, www.vdu.de.
Wir stellen die Adresse in die Shownotes, könnt ihr reinklicken.
Ja, und das waren wirklich beeindruckende Unternehmerinnen-Geschichten, weil diese Sieger in den drei Kategorien werden auf unserer Mitgliederversammlung, die jährlich stattfindet, vorgestellt. Und die ist dieses Jahr in Berlin, die Jubiläumsversammlung am 28. und 29. Mai in Berlin. Und da habe ich schon tolle Unternehmerinnen gesehen, weil ich bin jetzt seit 2020 auf den Versammlungen. Die erste war, glaube ich, noch virtuell, aber dann irgendwann passierte es auch analog wieder. Und die Geschichten, die da vorgestellt werden, die sind schon toll. Also ich erinnere mich an eine Geschichte einer bayerischen Privatbrauerei, die ein älterer Herr führte, der kinderlos war und auch in der Familie kein Nachfolger ersichtlich war. Aber es gab eine Tochter in der Nachbarschaft, die schon zu Schulzeiten in der Brauerei immer tätig war und die da Praktikum gemacht hat und die sich sehr dafür interessierte. Und die hat die Brauerei übernommen. Und sie haben also richtig einen Nachfolgevertrag gemacht, haben das alles juristisch geregelt. Und er hat den Preis als Wegbereiter bekommen und sie ist eine Nachfolgerin. Und natürlich wird das dann auch entsprechend werblich begleitet.
Klar.
Das ist nur so ein Beispiel, ja.
Ist auch eine beeindruckende Geschichte. Das,
ja, da es ist eine tolle
sofort
Geschichte.
Hin, da, die würde ich am liebsten direkt in den Podcast einladen. Aber da können wir noch
weil die beiden waren natürlich auch auf unserer Mitgliederversammlung und haben so erzählt, wie das denn so passiert ist und so, ja. Und da lernen sie Geschichten aus dem echten Leben.
Super.
Ja.
Vielleicht ganz zum Schluss. Ich weiß, das kann man jetzt nicht in drei Sätzen klären, dieses Thema. Aber was wäre denn so aus deiner Sicht das, was sich ändern muss in Deutschland oder auch in Europa, damit sich das verbessert, diese Situation? Also, dass es eben nicht mehr die Ausnahme ist, dass es Nachfolgerinnen sind, dass es nicht mehr die Ausnahme ist, dass es Unternehmerinnen sind oder Geschäftsführerinnen auch, egal jetzt ob angestellt oder Eigentum ist, zunächst mal egal.
Also, du meinst mehr Frauen in der Wirtschaft?
Ja. Wie kriegen wir das hin? Was muss sich ändern?
Also es muss sich, speziell in Deutschland, weil ich erlebe das im Ausland etwas anders. In Deutschland muss sich eine größere gesellschaftliche Toleranz einstellen, dass Mutter, nehmen das nur als Beispiel, Mutter mit Kind nach einem halben Jahr wieder arbeitet und sie nicht als Rabenmutter verschrien wird. Vielleicht ist ihr Partner derjenige, der sich mehr um die Familie kümmert. Also wir müssen toleranter sein gegenüber Lebensentwürfen und Lebensmodellen. Da ist die deutsche Gesellschaft noch sehr eingefahren. Das ist das Erste.
Sehr konservativ.
Ja. Sehr konservativ. Dann Unternehmen müssen mehr mit den Frauen ins Gespräch kommen. Ich erlebe viele Unternehmen, die sagen, ja natürlich, wir wollen mehr Frauen und natürlich wollen wir das, weil das ja auch wirklich jetzt politisch auch gefordert wird. Aber wir finden sie nicht. Wo sind sie denn? Ja. Naja, also natürlich sind das überwiegend Männer, die das so fragen. Ja. Denen kann geholfen werden. Ja. Und da müssen sie mehr. Also ich werde jetzt mit einer meiner Kolleginnen einen Female Success aufsetzen. Mehr Frauen in Führungsverantwortung, gewusst wie. Also man wird demnächst auch auf LinkedIn und so weiter davon hören. Also mehr. Aber ganz praktisch, nicht nur theoretisch darüber reden und wir wollen ja und so weiter, sondern ganz praktisch, was kann man tun? So, Frau mit Mann zusammen. Bitte, es geht nur zusammen. Das ist ein weiterer Gesichtspunkt. Und allen Freunden, und das wäre jetzt das Dritte, allen Frauen würde ich auch empfehlen, sucht mal bei euch selbst. Warum gelingt es denn nicht? Warum ist es denn nicht? Geht mal in euch, was wollt ihr wirklich? Ja, nicht jede Frau will unbedingt Führungsverantwortung übernehmen. Und das ist auch total richtig. Ja, es will ja auch nicht jeder Mann. So, deswegen sollte jede Frau mal sich selber hinsetzen, aufschreiben, was sie will, vielleicht mit ihrem Partner, ihrer Familie besprechen und soll es dann dem Chef artikulieren. Weil da wären ganz viele Chefs schon froh drüber, wenn sie ganz genau wüssten, was ihre Mitarbeiterin denn möchte. Also das sind drei praktische Hinweise.
Vielen Dank.
An die Gesellschaft, an die Unternehmen, an die Frauen.
Großartig. Das war ein wirklich spannendes Gespräch. Marie, vielen lieben Dank.
Ja, danke sehr.
Wenn euch da draußen das auch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall die Chefetage den Kanal, weil dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt an uns, an unsere Gäste, wenn ihr Tipps habt auch für andere Gäste, ja, kurz gesagt, immer wenn ihr uns irgendetwas sagen wollt, dann schreibt uns, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich total drauf, von euch zu hören. Und ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, Marie, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.